Ich habe uns heute Morgen einen Text mitgebracht, der uns, denke ich, sicherlich bekannt ist oder nicht unbekannt ist. Er steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 14. Wird auch in Markus und Johannes uns weitergegeben, dieser Text. Matthäus 14, ab Vers 22. Jesus und der sinkende Petrus. Und ich lese uns diese Verse vor, 22 bis einschließlich 33. Da steht geschrieben, und alsbald trieb Jesus seine Jünger, man könnte auch sagen, er drängte sie, er nötigte sie, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf den See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, ein Jünger Jesu, wer ist das? Ich habe einmal Christen kennengelernt, da war ich mit meinem Schwiegervater, gut vor über 10 Jahren, also schon länger her, in Rumänien. Und wir fuhren da einen Hilfstransport, waren ein paar Lastwagen zusammen und wir fuhren in ein Tal hinein und dort waren an sich die Ausgestoßenen, Leprakranke. Zu Ceausescus Zeiten gab es offiziell keine Leprakranken in Rumänien. Aber diese kleine Siedlung dort, in so einem Kessel drin, abgeschieden von der Menschlichkeit, diese kleine Siedlung hatte etwas Besonderes. Jeder, der dort war, hatte offene Lepra. Meistens war es eine trockene, es gibt eine trockene und so eine feuchte oder eine nasse Lepra. Aber all diese Menschen, sie hatten zwar diese Krankheit, aber sie hatten auch Jesus. Und wir haben zusammen einen Gottesdienst gefeiert und es war bemerkenswert, auch dann später, wie wir wieder fortgefahren sind, dass ich gedacht habe, diese Menschen haben lieber Lepra und haben Jesus. Das war ihnen, denke ich, das Wichtigste, dass sie Jesus hatten. Diese paar Stunden, wo wir dort waren, war für mich bis heute sehr beeindruckend, dort Menschen zu sehen, die ausgestoßen waren, aber sie hatten Jesus. Vor ein paar Monaten haben wir mitbekommen, dass da in Charleston in South Carolina 9 Christen von einem Mann getötet worden, bei einer Bibelstunde. Und das, was man dann so gelesen hat, selbst von weltlichen Medien, war, dass diese Christen, die Angehörigen dann gesagt haben, wir vergeben den Mörder unserer Lieben und wir tragen ihm nichts nach. Ein Christsein, wo, denke ich, jeder Mensch, ob er gläubig ist oder nicht, sagen muss, was diese Menschen haben, das ist ein Halt, ein Fundament, was anders ist, als was wir haben. Ob sie an Esoterik glauben, an einer anderen Religion, an Materialismus. Diese Menschen waren wirklich Jünger Jesu. Und wir haben uns vielleicht auch gefragt, und wir kennen vielleicht solche Menschen, wie kann auch ich so ein Christ werden, der nach außen hin auch etwas ausstrahlt, wie diese Menschen? Ob sie gezeichnet sind durch Krankheit oder auch durch Leid. Jünger sein bedeutet eigentlich, dass wir Lernende sind, dass wir Schüler sind. Christen werden durch das Lesen der Bibel daraufhin erkennen, dass sie in der Abhängigkeit von Jesus leben, tagtäglich. Und das haben auch damals die Jünger gelernt. Indem sie mit Jesus umhergezogen sind, haben sie ihm nicht nur gehört, sondern sie haben auch das, was er getan hat, dann auch weiter danach, als Jesus im Himmel war, versucht umzusetzen in den Alltag. Sie haben gelernt, wie man heute sagt, im Englischen, learning by doing. Und auch heute Morgen können wir von diesem Text etwas lernen. Nämlich, es heißt hier, dass der Herr sie in das Boot einstiegen ließ. Er trieb sie, er drängte sie, er nötigte sie einzusteigen. Also Jesus, auch in den Evangelien wird immer wieder berichtet, Jesus hatte auch manchmal Zeitdruck. Er war in Stress. Es war nicht nur so eine Dahin-Pilgern, wie man das oft im Fernsehen manchmal so sieht, sondern auch hier war, er drängte sie, schnell in das Boot zu gehen. Denn der Herr stieg nach seiner Gewohnheit, ob das früh war oder bevor die Menschen zu ihm gekommen sind, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Und das tat Jesus hier auch. Er ging auf einen Berg, um dort mit seinem Vater zu beten. Und seine Jünger waren auf dem Weg von Osten nach Westen über den See Genezareth. Und diese Strecke, vielleicht 10, 11, 12 Kilometer lang, war für sie nichts Ungewöhnliches. Sie waren ja Fischer. Aber unser Text sagt uns, dass da die Fallwinde gekommen sind vom Berg Hermon, vom Gebirge, von Norden her, und die können dort den See Genezareth sehr aufwühlen und es können hohe Wellen kommen, die dieses Boot hier, wo die Jünger waren, in Bedrängnis gebracht haben. Und ich denke, das ist auch ein Bild für uns, wo wir oft denken, wir folgen Jesus nach, wir sind auf einem Weg, vielleicht von unserer Bekehrung bis zu dem Punkt B, wo wir in Schwierigkeiten kommen und der Herr ist momentan nicht da. Jesus ist in manchen Lagen in unserem Leben anscheinend nicht da. Wir beten zu ihm, aber er hört nicht. Und so war es auch bei den Jüngern. Jesus war hier bei seinen Jüngern nicht sichtbar. Er betete auf einen Berg. Und auch in unserem Leben ist es so, dass Jesus nicht da ist, sichtbar. Im Römer 8, Vers 34 heißt es, dass er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, um dort für uns einzutreten. Und wir haben hier manchmal mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass wir Jesus nicht sehen oder auch in den Psalmen, wo wir sagen, Herr, wo bist du? Wir können es theoretisch wissen, aber wie bei den Jüngern damals, er war nicht gegenwärtig. Und sie hatten Schwierigkeiten. Sie kämpften damit gegen den Wellen, sie kämpften um ihr Leben. Und dann wurde es noch dunkel. Und die Jünger waren mitten auf dem See. Die Not ist immer größer geworden, die Wellen vielleicht immer größer und sie litten immer mehr Not. Man kann sich hier vorstellen, auch wenn sie erfahrene Seeleute waren, wenn sie auch eine Mannschaft waren, dass die Resignation in ihrem Herzen immer mehr zugenommen hat. Und auch in unserem Leben kann das oft so sein, wir sind in diese Welt hineingestellt, alleine oder zu zweit oder in einer Gemeinde und wir kämpfen mit Schwierigkeiten. Wir kämpfen nicht nur mit Schwierigkeiten, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir Anfechtungen erleben, in der Schule, am Arbeitsplatz oder vielleicht bei unseren Lieben zu Hause, wenn sie nicht an Jesus glauben. Sondern wir können auch in Stürme hineingeraten, in diese Überfahrt unseres Lebens, weil wir uns selbst als Christen falsch einschätzen. Weil wir falsche Prioritäten in unserem Leben gelegt haben und ich denke auch immer wieder legen werden. Und dadurch können wir auch in Schwierigkeiten geraten. Wir können in Schwierigkeiten geraten, weil die Eitelkeit oder der Stolz mit unserer Wiedergeburt nicht gestorben ist und wir manchmal auch in der Nachfolge darunter leiden. Wir können darunter leiden, dass unvergebene Schuld in unserem Leben ist und dass diese Wellen, die an unser Herz immer wieder nagen, eine Macht sein kann, die uns den Schlaf rauben kann, die uns die Liebe auch zu den Menschen rauben kann oder einfach auch die Freude in der Nachfolge. Das kann uns alles hindern, auf Jesus zu schauen. Das kann uns hindern, dass wir Jesus nachfolgen. Und wir wissen auch, dass hinter all diesen Dingen, hinter den Schwierigkeiten in unserem Leben, einer steht, der uns diese Überfahrt schwer machen möchte. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir nicht in einem Niemandsland. Dann sind wir auf der Seite des Sieges, das ist klar. Aber es ist auch jemand da, der uns die Nachfolge schwer machen möchte. Der uns den Blick einfach verwehren möchte und sagen möchte, du sitzt allein jetzt in deinem Boot, du hast niemanden und du musst schauen, wie du das Ziel erreichst. Jesus ist nicht da, er hat dich verlassen. Vielleicht bist du zu schlecht, vielleicht hast du zu viel Sünde in deinem Leben. Wo ist nun dein Herr? Und mancher hat vielleicht so gefragt, wie es auch in Vers 25 hier uns steht. Jesus hat seine Jünger bis zur vierten Nachtwache, also zwischen 3 und 6 Uhr morgens, allein auf den See Genezareth kämpfen lassen. Gegen die Wellen. Und ich denke, dass sie nicht nur nass geworden sind, durchgefroren, sondern auch ihre Hoffnung, vielleicht das Ziel zu erreichen, geringer geworden ist. Wenn wir in die Bibel hineinblicken, dann erleben wir immer wieder, dass es den Menschen in der Bibel, ob Mann, ob Frau, so ergangen ist. Vor allem im Alten Testament. Sie hatten die Verheißungen Gottes und doch mussten sie oft jahrelang warten auf die Erfüllung. Ich denke gerade da an das Leben eines Josef. Er war bevorzugt mit seinem jüngeren Bruder Benjamin von seinem Vater, aber er hat nichts Schlechtes getan. Sein Vater hat ihn gern gesehen, er war vielleicht ein schöner Mann, aber die Jünger waren neidisch, seine Brüder. Und sie warfen ihn da in die Zisterne hinein. Er kam dann am Potiphars Hof, musste dort miterleben, was seine Frau ihn angetan hatte. Er musste, denke ich, 7 Jahre ins Gefängnis. Er konnte dann, weil er einen Traum gedeutet hat, herauskommen. Aber der Mundschenk hat ihn vergessen und er musste nochmal eine lange Zeit im Gefängnis bleiben, bis er dann herausgekommen ist. Und man liest das in der Bibel im 1. Mose relativ zügig, aber wie viele Jahre und Jahrzehnte hat Josef gefragt, was habe ich verkehrt gemacht? Wo ist Gott? Wenn man diese Geschichte liest oder auch hier unsere Geschichte, es waren nur Stunden und doch kann es einem manchmal vorkommen, Gott, wo bist du? Der Herr ist da. Unsere Geschichte sagt, Gott, Jesus ist ins Gebet gegangen und hat für seine Jünger gebetet. Und das dürfen wir wissen. Das wusste auch, denke ich, größtenteils ein Josef. Gott lässt mich nicht alleine. Und es ist manchmal so in unserem Leben, dass wir eine ganze Zeit lang gegen Wellen ankämpfen müssen und wir merken gar nicht bewusst, dass Gott da ist. Aber Gott ist da und er möchte uns in dieser schweren Zeit führen, damit wir das Ziel erreichen und Gott dafür danken können. Ihr kennt sicherlich Riffe im Meer. Und so Riffe liegen auch immer wieder vor Häfen oder Einfahrten von Schiffen, die dann ans Land fahren möchten. Wenn es Ebbe ist, ist es für die Schiffe gefährlich, ans Land zu fahren, den Hafen zu erreichen. Und ein Kapitän muss warten, bis die Flut eingesetzt hat. Und wenn das Wasser hoch genug ist, dann kann er mit seinem Schiff sicher und schnell den sicheren Hafen erreichen. Das Riff ist immer noch da. Auch die Gefährlichkeit des Riffes. Aber wenn das Wasser gestiegen ist, kann das Schiff unbehelligt in den Hafen einfahren. Und so ist es manchmal in unserem Leben, dass wir warten müssen, einfach bis unser Glaube stark genug ist, gewachsen ist, bis uns Gott etwas gezeigt hat, bis die Flut hoch genug ist, dass wir uns vielleicht ganz Gott in die Hände geben und sagen, ja Herr, jetzt erkenne ich dich, jetzt kann ich mit dir weitergehen. Im Hiob, am Ende des Hiob-Buches, wird gesagt, und Hiob hat ja viel durchgemacht, mehr als wir alle zusammen, denke ich. Er hat alles verloren. Selbst seine eigene Frau hat zum Schluss gesagt, in Hiob 1, ja, sage deinen Gott ab und stirb. Aber am Ende, Kapitel 42, wird gesagt, ja, dass danach, als Hiob für seine Freunde gebetet hat und geopfert hat, dann sagt Hiob vorher, ein paar Verse vorher, nun habe ich dich, Gott, wirklich erkannt, wie du wirklich bist. Vorher habe ich dich nur erkannt, vielleicht durch Träume, durch das Wort Gottes. Aber jetzt, durch diese Leidenszeit, habe ich dich erkannt, wie du wirklich bist. Leidenszeit, Notzeit, Bedrängniszeit kann auch, wie in unserer Geschichte, eine fruchtbare Zeit sein. Wenn wir hier hindurchhalten, wenn wir an Gott nicht zweifeln, wie ein Josef oder auch ein Hiob oder vielleicht wir selbst, dass wir wissen, der Herr wird uns gut hinausführen. Und wenn es letztlich, wie auch in dem Lied vorhin angeklungen ist, es unser Leben kostet. Aber wir wissen, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben, dass er uns empfängt in der ewigen Herrlichkeit. In unserer Geschichte sollten es den Jüngern gezeigt werden, ihr Herr hat Gewalt über die Natur. Und die Jünger sollten erkennen, wir brauchen Jesus für diese Überfahrt. Es war praktisch eine Lektion für die Jünger. Sie sollten hier wieder lernen, nicht bei Fuß etwas zu lernen, sondern zu lernen, der Herr ist da, wenn ich ihn brauche. Auch wenn es bis zur vierten Nachtwache dauert. In Vers 26 können wir nachlesen, und als ihn die Jünger sahen auf den See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Als der Morgen schon begann heraufzuziehen, kam der Herr endlich. Und wenn man sich das einmal vorstellt, nach so vielen Stunden Kampf, erschöpft, durchfroren auf den See Genezareth, und jetzt sahen sie ihn in dem schwankenden Boot. Sie sahen den Herrn und sie waren darüber froh. Am Anfang, stundenlang kämpften sie gegen die Wellen, aber jetzt sahen sie ihn. Und das ist etwas Schönes, wenn man sieht, dass nach längerer Zeit des Kampfes, der Trübsal, der Krankheit, Licht am Horizont kommt und wir können Jesus erkennen. Wenn Bitterkeit in unserem Leben ist, wenn Enttäuschungen da sind und wir merken auf einmal, wir bekommen wieder langsam Oberwasser. Ich gehe nicht unter. Jesus ist da und er wird sich in meinem Leben sich auch zeigen. Aber diese Zeit durchzustehen ist eine schwere, langwierige Durststrecke. Auch wir Christen. Und die Psalme sind nicht umsonst immer wieder auch gekennzeichnet von der Freude am Herrn. Aber die Freude kommt dann erst, weil sie durch viel Not hindurchgegangen sind. Wenn ich denke da an die Leprakranken in Rumänien, wie es heißt im Psalm 73, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, und das war bei diesen Menschen, äußerlich waren sie der Abschaum, und auch seelisch, denke ich, haben sie Narben davon getragen. Aber es heißt weiter in Psalm 73, Vers 28, wenn ich nur dich habe, dann ist mir das alles andere zweit- und drittrangig. Und diese Menschen damals, sie hatten Jesus im Herzen, sie freuten sich auf das Leben danach, denn sie hatten hier auf dieser Welt nichts mehr zu erwarten. Und sie sahen Jesus, sie gaben uns ein Zeugnis weiter, das ich, denke ich, lange oder überhaupt nie vergessen werde. Und auch die Jünger, sie sahen jetzt Jesus. Es ist etwas Großes in unserem Leben, etwas Schönes und Wichtiges, wenn wir im Alltag, in unserer Not, oft auch in unserer Bedrängnis, dann wieder Jesus sehen. Wenn wir aus dem Alltagsgetriebe herauskommen, wenn wir erkennen, Jesus ist da, er ist nur ein Gebet weit weg von uns entfernt und nicht in unseren eigenen Geschäftigkeit stecken bleiben. Ein Bruder erzählte mal eine schöne Geschichte. Er war auch sehr beschäftigt mit einem wichtigen Problem, nämlich die Toilette war in seinem Haus verstopft. Und er machte alles Mögliche, um die wieder durchgängig zu machen. Und als er fast verzweifelte daran, und vielleicht mussten manche relativ dringend auf die Toilette, dann sagte er, dann kniete er sich hin vor der Toilette und betete. Und dann sagte er, stand auf und betätigte die Wasserspülung und sie ging. Wunderbar. Aber in diesem Moment hinzuknien und zu sagen, Herr Jesus, auch für diese wichtige oder labalische Sache bist du da, das fällt mir oft enorm schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir geht es manchmal so wie den Jüngern, dass wir dahin leben, uns selbst anstrengen, vielleicht ist manchmal unser Stolz, unsere Überheblichkeit im Wege und Gott wartet bis zur vierten Nachtwache und sagt, du musst so lange strampeln, bis du erkennst, ich bin doch nur ein Gebet weit weg entfernt. Vielleicht geht es nur mir so, aber manchmal geht es mir so wie diesem Mann da mit seiner verstopften Toilette, dass wir lange Zeit selbst dahin arbeiten, denken, das schaffen wir. Bis wir erkennen, ohne Jesus können wir manchmal selbst so eine unwichtige Sache nicht in Gang bringen. Der Herr aber kam. Und als er kam, schrien die Jünger. Ist verständlich. In Vers 27 heißt es ja auch, dass Jesus sie getröstet hat. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das ist auch schön zu erfahren, dass Jesus uns so begegnet. Immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, dass Menschen Angst hatten, dass Menschen Jesus enttäuscht haben, wie ein Petrus, dass Jesus sich umdrehte und Jesus anschaute und ihn liebgewann. Der Herr ist da, wenn wir ihn brauchen. Und in Lukas 22, Vers 37 oder Johannes 17 in diesem Kapitel des hohenpriesterlichen Gebetes können wir nachlesen, dass Jesus für seine Jünger gebetet hat, wie auch hier. Und auch heute betet Jesus für uns, er tritt für uns ein, denn der Widersacher, der Teufel, steht in der Offenbarung 11, er verklagt uns Tag und Nacht vor dem Vater. Aber Jesus tritt für seine Kinder, für seine Jünger vor dem Thron Gottes ein und sagt, nein, er ist mein. Es kann dunkel in unserem Leben werden, aber wir dürfen wissen, Jesus tritt für uns ein. Wir brauchen nicht in Panik zu geraten, aber wir brauchen Geduld. Wir brauchen einfach ein Vertrauen auf Jesus, dass er uns hindurchführt. Dietrich Brinkmann, ich kenne den Mann nicht, er hat mal gesagt, im Leben geht es rauf und runter. Mit Jesus gehst du niemals unter. Es geht runter und rauf. In meinem Leben, denke ich, in eurem Leben. Aber wenn wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, und wir können einen Punkt sagen in unserem Leben oder auch heute, dass ich von gutem Gewissen sagen kann, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß nicht wie, ich bin nicht besser als die anderen Menschen, die das noch nicht getan haben. Aber vor Grundlegung der Welt, sagt der Epheserbrief, Epheser 1, hat er mich erwählt, das Buch des Lebens eingeschrieben und hat genau gewusst, 1983 wird Hans Werner zum Glauben finden. Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nur bezeugen. Und das bezeuge ich vielen Menschen, die mich danach fragen, an was glaubst du, warum glaubst du, dass ich ihnen ein Zeugnis geben kann über das, was Jesus in meinem Leben getan hat und ich hoffe auch noch weiterhin tun wird. Wir gehen mit Jesus niemals unter, weil er für uns eintritt, weil er für meine Schuld gestorben ist. Und ich kann ihn immer wieder mein Versagen hinlegen. Die Wellen können hochgehen, aber sie können mich letztlich nie von meinem Herrn trennen. Auch die Jünger, sie hörten das Wort, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und da sehen wir auch, dass diese Mannschaft in diesem Boot eine Mannschaft war aus verschiedenen Menschen, Charakteren, verschiedene Hintergründe hatten. Der eine war so, der andere so. Aber hier wird uns berichtet eben der Fels, Petrus, wie er reagiert hat. Und ich denke, das ist etwas Schönes, wenn man so reagieren kann. Ich sehe einfach in dieser Situation, dass der Petrus, denke ich, als Kapitän auf diesem kleinen Schiff gekämpft hat, und musste irgendwann innerlich eingestehen, ich gehe mit meiner Mannschaft unter. Wir erreichen das Ziel nicht. Und das ist für einen Kapitän enorm ernüchternd, aber auch frustrierend. Und in dieser Niederlage, in dieser Tiefe kommt der Herr Jesus nicht mit einem Schiff dahergefahren, einen Seenotkreuz oder sonst etwas, sondern er kommt über das Wasser gelaufen. Und er sagt zu denen, fürchtet euch nicht. Warum? Weil es einfach ein Wunder ist, das man menschlich nicht begreifen kann und man steht mit offenem Mund da oder bekommt Angst. Wer ist das? Ein Gespenst? Ein Monster? Später waren es Frauen, die zum Grabe gelaufen sind und die wussten alle, Jesus war tot. Die Lanze ist durch seinen Rippen hindurchgestoßen worden. Sie haben alle gesehen, der ist tot, er ist beerdigt worden. Und dann kommen sie am dritten Tag, am Sonntag zum Grab und sie können es nicht fassen. Er lebt. und auch die Jünger später. Und da sagt Jesus auch, fürchtet euch nicht, ich bin's. Jesus passt letztlich nicht in unser menschliches Denken hinein. Aber das ist auch gut so. Ich möchte nicht an einen Guru glauben, an irgendeinen, egal wie groß er ist oder wie gescheit er ist, ja, und letztlich enttäuscht werden im Angesicht von Leid und Tod. Sondern ich möchte an jemanden glauben, der den Tod als einzigster wirklich besiegt hat. Und wo ich weiß, wenn ich einmal hier die Augen zumachen werde, ich werde ihn in der nächsten Sekunde sehen. Meine Eltern sind heimgegangen und sie wussten, sie gehen zum Herrn Jesus. Sie gehen voran und wir, die wir glauben, werden ihnen nachfolgen. Zu wissen, eine Hoffnung zu haben über den Tod hinaus. Und das kannst du nur bekommen von jemandem, der diesen Schritt vor dir gegangen ist und der ihn siegreich beendet hat. Und dieser Petrus war noch nicht so weit. Er hatte noch nicht den Heiligen Geist. Er war noch nicht der, der dann später in der Apostelgeschichte die Pfingstpredigt gehalten hat. Aber hier können wir sehen, dass er von der Frustration zu einem Mann wurde, der sofort gesagt hat, hier ist eine Chance. Hier ist etwas mit Gott zu erleben. Und er sagte, Herr, wenn du es bist, dann sage, dass ich auf das Wasser treten kann und zu dir kommen kann. Das ist einfach super, wunderbar. Aus Frustration, aus Enttäuschung heraus, den Herrn ganz klar zu sehen, auch wenn es menschlich gesehen unmöglich ist auf dem Meer. Aber das muss der Herr sein. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und da so spontan zu sagen und zu sagen, Herr, wenn du das bist, dann mache ich das. Und das war ja kein leichter Schritt, den er da einforderte, den er dann auch gegangen ist. Aber das war Petrus. Und ich denke, wir können uns da ein oder zwei Scheiben abschneiden von dem. Wir kommen immer wieder in solche Schwierigkeiten in unserer Überfahrt in unserem Leben. Aber wenn wir enttäuscht sind, so eine Reaktion zu bekommen wie Petrus, so spontan, auf Jesus zu, das ist etwas Wunderbares. Versteht ihr? Aus der Tiefe, aus der Enttäuschung heraus, einfach Gott zuzutrauen im nächsten Moment, wenn du das sagst, dann gehe ich. Und da konnten ihn auch nicht das aufgewühlte Wasser oder seine Entmutigung abhalten, sondern Petrus sagte einfach, Herr, wenn du sagst, komm, dann komme ich stark. Und Jesus sagte, komm. Und Petrus ging. Es war gewagt. Es war einfach ein Wunder, dass Gott hier diesem Petrus das zutraute, diesen Glaubensschritt. Geh über die Bordwand, geh gegen deinen Verstand, aber geh. Wie viele Männer und Frauen in der Kirchengeschichte mussten durch Tiefen gehen und sie sind an einen Punkt gekommen, wo Gott gesagt hat, jetzt geh. Ob Hudson Taylor, Gladys Elwood oder ich weiß nicht was, auch heute noch. Menschen, die einfach wissen, wenn du das sagst, dann gehe ich. Es gibt da so einen Jahreskalender für 2016 von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Viele oder etliche kennen das unter euch. Diese gute Hilfsaktion für verfolgte Christen auf der ganzen Welt. Und dabei berichtet, in Nigeria werden ja auch die Christen verfolgt, auch durch diese Terrororganisation Boko Haram. Und da ist ein Christ, ein Nigerianer, ist eingesperrt worden im Gefängnis. Und dann sind Petitionen gelaufen, man hat sich eingesetzt und so weiter, dass der freigekommen ist. Und der Christ ist freigekommen. Der Druck vom Ausland war groß. Und er war ein paar Monate frei und dann fragten die Leute, ja, wo ist jetzt dieser Bruder? Der kommt nicht mehr in die Gemeinde, der ist gar nicht mehr da. Wo ist er denn? Ist er wieder verhaftet worden, tot? Nigeria ist nicht so ein sicheres Land wie Deutschland. Und dann haben die erfahren, dass dieser Bruder, ich weiß nicht wie lange, es wird auch nicht berichtet, in deinem Gefängnis gesessen war in Nigeria. Er ist freigekommen vom Druck von außen und ist jetzt nach ein paar Monaten wieder freiwillig ins Gefängnis gegangen. Warum? Weil er die Christen dort und auch die Menschen, die noch nichts vom Evangelium gewusst oder gehört haben, es ihnen bezeugen wollte. Ein starkes Zeugnis. Er hätte frei sein können, aber er ist freiwillig da zurückgegangen. Und ich denke, das hat er nicht so aus Lust und Laune und weil das so schön ist an den Gefängnissen wie bei uns, ja, hat diesen Schritt getan, sondern er wusste, wenn Jesus sagt, geh dahin, dann gehe ich. Und das ist etwas, was ich mir wünsche und was ich uns allen wünsche, solche Glaubensschritte zu tun. Aus der Erfahrung zurück, wenn wir zurückschauen, ich weiß nicht, wie lange du gläubig bist, und das ist gut, wenn man so ein Tagebuch, so ein Gebetsbuch führt, was ich mit Gott erlebt habe. Aber wenn ich merke, wie auch hier Gott sagt, komm, dass ich auf diesem Ballast meine Sicherheit zurücklassen kann im Boot und kann auf den Herrn zugehen. Oder auch wir in der Gemeinde. Wie sieht es aus in unserem Miteinander? Können wir einander vergeben? Können wir aufeinander zugehen? Können wir auch hier Schritte tun, die ja Jesus sagt? Wir sollen niemandem etwas schuldig sein. Und wenn ihr zum Abendmahl geht, dann sollen wir Christen untereinander ein friedliches Herz haben. Es soll keine Bitterkeit in unserem Herzen sein. Können wir da diesen Schritt tun, im Gebet, aber auch dann praktisch auf den anderen zuzugehen, im Gespräch und so sagen, in der Bibel steht es klar, wir sollen Frieden haben mit jedermann. Und so viel es an uns liegt, vor allem mit des Glaubens Geschwistern, Jesus sagt, komm, komm, tu den Schritt und du wirst sehen, dein Herz wird leichter. In Vers 29 und 30 lesen wir, und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den Wind, den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Ja, Petrus ist über die Bordwand gestiegen und er ist auf Jesus zugegangen. Und ich habe mir da gedacht, wie ist es da wohl in diesem Petrus innerlich gewesen? Ich denke, Petrus hatte keine Angst. Aber Petrus, denke ich, er war stolz. Er wurde stark. Und er dachte, was werden wohl die anderen jetzt über mich denken? Ich als Einzigster bin da herausgegangen, ich habe gefragt, bin herausgegangen und laufe jetzt über das Wasser. Und ich denke, wenn Petrus sich umgeschaut hätte zu seinen anderen Kameraden, was hätten die wohl für Gesicht gemacht? Unmöglich. Ein zweiter Geist. Und ich denke, dieser Stolz, diese Selbstsicherheit, das führte auch dahin, dass er nicht mehr auf Jesus schaute, sondern auf die ganzen bedrohlichen Dinge, die da waren, die Wellen, der Wind. Das war ja nicht ein schönes blaues Pool, da der See Genezareth. Es war aufgewühlt und er bekam Angst. Und dann begann er zu sinken. Und das geht auch in unserem Leben so. Wenn wir nicht mehr auf Jesus schauen, auch im Alltag, in der Gemeinde, dann können wir eine Zeit lang noch laufen, Aber irgendwann bekommen wir feuchte Füße. Und irgendwann bekommen wir Angst. Das ist ganz normal. Jesus sagt, Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Es ist so. Jedes Baby, das auf die Welt kommt, das schreit. Nicht, weil es denn die schöne Mutter sieht oder den Vater. Es hat Angst. Es kommt in eine Umwelt, das es vorher noch nicht gekannt hat. Und das ganze Leben, ja, wenn wir zurückschauen, ja, Angst um den Arbeitsplatz, um den Kindern, um unsere Lieben, um unsere Gesundheit, um das und das. In der Welt haben wir Angst. Genau, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das musste hier auch ein Petrus erkennen. Er bekam Angst. Und wir hätten alle Angst gehabt. Auch wenn wir ein paar Minuten vorher diesen Zuruf Jesus bekommen hätten. Aber auf dem Wasser zu gehen und die Wellen zu sehen, da bekommst du irgendwann weiche Knie. Und Petrus wäre untergegangen, er wäre gestorben dort, aber Jesus reichte ihm die Hand und sagte, Vers 31, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Zuerst war er so stark, und hier sagt Jesus, du Kleingläubiger. Und das können wir immer wieder sehen, auch bei Männern und Frauen im Alten und Neuen Testament. Sie waren stark wie Felsen. Ein Elia, 400 Baalspriester, ja, ließ er töten. Und dann floh er von einer einzigen Frau. Und er war mit dem Leben am Ende. Dort an dem Bach sagte er, Herr, lass mich hier sterben. Und das geht mir und vielleicht manche unter uns genauso. Manchmal sind wir ganz hoch oben, wenn wir Zeugnis geben können von Jesus, wenn Jesus in unserem Leben eingegriffen hat, dann denken wir, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir sind das beste Team. Und man kann darauf warten, im nächsten Moment kommt ein Absturz und man ist frustriert wie ein Elia und sagt, ich will sterben. Man ist frustriert, man kennt sich selbst nicht mehr. Man möchte irgendwo sein, wo man keiner mehr sieht. Am besten, wie Paulus einmal sagt, ich habe Lust abzuscheiden. Und er hatte viel Not. Wenn man mal im 2. Korinther liest, ja, 11, was er alles durchgemacht hat. Aber das Schöne ist auch wieder hier, Jesus, der gute Hirte, er streckt hier dem Petrus die Hand und sagt, hier bin ich. Ich helfe dir heraus. Und ein Elia, den ließ Gott in den Schlaf sinken und dann lässt er ihn wieder aufwachen und er gab ihm zu essen und dann konnte er nochmal schlafen und dann konnte er nochmal essen und dann sagte Gott, und jetzt geh wieder zurück. Gott machte hier keinen Fehler. Er kannte seine Mannschaft, er kannte den großen Petrus, er kannte den Elia, er kennt auch uns. Und wenn wir an Jesus festhalten, wie es schon heißt in Johannes 16, dann haben wir Frieden. Dann muss nicht das Letzte in unserem Herzen, in unserem Verstand die Angst sein, sondern wir können sagen, du bist größer, Herr. Du weißt, was ich tragen kann und du wirst mir letztlich die Angst nehmen. Menschen, wenn sie krank sind, Menschen, wenn sie verfolgt werden und sie sind in Jesus gewurzelt, letztlich gehen diese Menschen anders von dieser Welt. Ich arbeite im Krankenhaus. Das Leid macht vor den Christen auch keinen Bogen. Auch Christen müssen genauso viel leiden. An sich selbst oder an lieben Mitmenschen. Aber ein Christ geht anders von dieser Welt. Er weiß, wohin er geht. Und das ist etwas, was man sich nicht durch irgendeine Zusatzversicherung kaufen kann, was man sich nicht einbilden kann, sondern das muss ich erlebt haben. wenn ich erlebt habe, dass Jesus mir meine Hand gereicht hat und sie immer wieder in meinem Leben sie mir gereicht hat und mir herausgeholfen hat, dann wird Gott auch am Ende unseres Lebens sagen, hier bin ich. Ich freue mich, du treuer Knecht, dass du nach Hause kommst. Und unsere Geschichte endet mit einem Happy End. Ja, sie fielen vor ihn nieder und beteten ihn an. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Etwas Wunderbares. Wenn das Menschen oder Kinder sagen können, ich glaube an Jesus Christus, er ist der einzigste Gott und ich habe ihn lieb. Und dass wir dahin immer wieder kommen können. Wir können sinken, aber mit Jesus können wir nie untergehen. Sondern wir wissen, er ist gekommen und streckt uns immer wieder seine Hand aus. Ich weiß nicht, ob du diese Hand schon einmal ergriffen hast und gemerkt hast, das ist die Hand dessen, der für dich vor 2000 Jahren gestorben ist. Lauf nicht fort von ihm. Er hat dich lieb, egal wie viel Schuld und Sünde und eigene Wege du gegangen bist. Aber er möchte dich haben. Und er wird dich immer herausziehen. Und er wird dich letztlich nach Hause führen wie den verlorenen Sohn. Er wartet auf dich. Und es ist schön, mit diesem Gott diese Fahrt durchs Leben zu gehen. Ich weiß nicht, wo du steckst in der Fahrt deines Lebens. Aber wir dürfen daraus lernen. Die Jünger haben hier eine Lektion begriffen. Wenn Jesus bei mir ist, auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen und spüren, aber die Bibel sagt, dass er in unserem Herzen Wohnung genommen hat. Und er wird er nie ausziehen. Aber dieses Bewusstsein möchte uns der Teufel immer verdrängen. Aber wenn wir in seinem Wort lesen, wie Psalm 73 oder den anderen, dann wissen wir, Gott ist da. Und wir dürfen den Teufel hier nicht auf den Leim gehen. Und wir werden das Ziel erreichen. Und das wünsche ich uns allen, solche Erlebnisse zu haben wie Jesus, wie Petrus. Die machen Mut, aber wir werden immer wieder auch sinken. Aber Jesus ist da, er hilft uns heraus. Das ist gewiss. Ich bin, und das sagt er am Ende seiner irdischen Tage, und der Auftrag, den er seinen Jüngern gegeben hat, war nicht klein. Aber er hat gesagt, ihr werdet in viele solche Stürme in eurem Leben kommen. Aber ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darum, und nur darum können wir hingehen und Jünger sein in dieser Welt und den Menschen das Evangelium bezeugen in Wort und Tat. Und dazu wünsche ich euch viel Kraft und Freude und auch ein Aufsehen in der kommenden Woche auf Jesus. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und krönet dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du keinen ertrinken lässt, Herr, der mit dir einen Anfang gemacht hat. Manchmal sind wir bis zum Hals in Sorgen am Untergehen, Herr Jesus. Aber du bist da und du ziehst uns heraus. Du möchtest, dass wir dich verherrlichen in dieser kurzen Lebenszeit, die du uns hier gibst auf dieser Erde. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, Herr Jesus, in den Tag, in die Woche, die vor uns liegt, Herr Jesus. Und es sind manche schwere Entscheidungen zu treffen. Es sind manche Begegnungen, Herr Jesus, und es ist gut, dass wir die heute noch nicht wissen, die uns schwerfallen, die uns in das Staunen versetzen, Herr Jesus. Aber dass wir dann wirklich das sagen können, Herr, komm du hinein, sei du da und hilf mir jetzt, Herr, dass ich nicht ertrinke. Ich danke dir, Herr, dass du deine Hand ausstreckst, egal wer wir sind, Herr Jesus. Du möchtest, dass wir das Leben haben, das sich lohnt, auch in der Woche, die vor uns liegt. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, Herr. Dank sei dir, Herr Jesus, dass du der gute Hirte geworden bist, Herr. Amen.